Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der GFU Lebenslinien. Und heute bin ich zu Gast im schönen Olpe im GFU Josefshaus. Und meine Gäste sind die Einrichtungsleiterin und auch Seelsorgenbeauftragte Eva Maubach-Meyron. Und die pädagogische Leiterin Kirsten Hinz. Du machst auch gleichzeitig noch ein bisschen PR und Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf und dass ihr mitmacht. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und als allererstes würde ich gerne euch mal bitten, euch selber so ein bisschen vorzustellen. Wie seid ihr hier hingekommen? Wie lange seid ihr bei der GFO? Und dass man so einen kleinen Eindruck bekommt, wer ihr beide seid. Ich würde sagen, fügst du an, Eva?
Ja, alles klar. Also ich bin Eva Maubach-Meyron, ich bin 59 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder, bin Sozialpädagogin von Hause aus und bin seit der GFO und auch im Josefshaus seit 25 Jahren. Ich habe damals nach der Elternzeit angefangen mit ganz, ganz wenigen Stunden und habe dann so ich war in verschiedenen Bereichen tätig, bis ich dann vor 4 Jahren die Einrichtungsleitung vom Herrn Goyek übernommen habe.
Das ist schon eine ganz schön lange Zeit da, ehrlich gesagt, ne? Und wie hat es dich hier verschlagen, Kirsten?
Ja, mich hat es vom Niederrhein hier ins Sieger- und Sauerland verschlagen, weil ich mich nach Siegen verliebt habe. Ich bin 51 Jahre alt und seit über 20 Jahren im Josefshaus, bin übers Jugendwohnen in der Milchimo-Gruppe gelandet, habe da 17 Jahre lang die Gruppenleitung inne gehabt, bis ich dann vor gut 2,5 Jahren hier ins Leitungsteam nach Olpe gewechselt bin und als pädagogische Leiterin jetzt für fast 4 Wohngruppen zuständig bin und die Bereiche, die du gerade genannt hast, Öffentlichkeitsarbeit, PR. Ja, und ich bin Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin auch von der Ausbildung.
Ja, vom Niederrhein ins Sauerland, so groß sind die Unterschiede nicht. Wobei, das stimmt nicht, der Niederrhein bei uns ist ja relativ platt.
Genau.
Die paar Berge hat man dann schon gerne mitgenommen. Wir sprechen ja heute mal ein Thema, was genau ist eigentlich eine stationäre Einrichtung für Kinder und Jugendliche? Und ich habe da auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis dann auch mal bei Kollegen und Kolleginnen nachgefragt. Und mir gibt es relativ diffuse Vorstellungen und meistens sehr negativ behaftet. Viele glauben, das sei grundsätzlich ein Waisenhaus. Manche denken, es sei eine Art Erziehungsanstalt. Ich musste sehr lachen, also den Begriff habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Erziehungsanstalt. Einige meinten dann auch, kam mit den Toten Hosen, die mal ein Lied gemacht haben, Willi muss ins Heim, was auch nicht so positiv war. Und manche dachten, das ist eigentlich nicht so was wie ein Jugendzentrum. Also was genau würdet ihr jetzt sagen, ist denn jetzt eine Einrichtung, eine stationäre Einrichtung für Kinder und Jugendliche?
Ja, es hat sich so im Laufe der Jahre schon sehr verwandelt, das Bild der stationären Jugendhilfe. Also wir sind die älteste Einrichtung der Olper-Franziskanerin. Und das heißt, als unsere Ordensgründerin hat vor 160 Jahren tatsächlich 3 Waisenkinder. Also damals waren das wirklich nur Waisenkinder, hat die mit zu sich nach Hause genommen und hat die mit ihren Mitschwestern tatsächlich, hat denen in ihrem eigenen Zuhause ein Zuhause gegeben. Das ist heute tatsächlich nicht mehr so. Also die wenigsten unserer Kinder sind Waisenkinder. Alle haben noch Eltern und haben auch Kontakt zu ihren Eltern. Das ist so. Als ich vor 25 Jahren hier angefangen habe, gab es hier oben auf dem Berg im Stammhaus tatsächlich 4 Wohngruppen und 32 Kinder. Und es gab keine Außenwohngruppe oder so. Das hat damals meine Vorvorgängerin Frau Knäbe tatsächlich erst angefangen. Also die hat dann angefangen, erste Außenwohngruppen zu gründen. Teilweise tatsächlich auf Bauernhöfen. Also es war so die Zeit, wo die Bauern ihren Haupterwerbsbetrieb abgegeben haben. Und wir haben Wohngruppen in Schweineställen, in Kuhställen und also die dann tatsächlich für uns umgebaut wurden und für unsere Bedarfe umgebaut wurden. Und das war eigentlich wirklich so die Initialzündung. Wir haben heute 20 Wohngruppen über den ganzen Kreis Olpe verteilt. Eine Wohngruppe ist in Bornheim, also tatsächlich im Rheinland. Aber ansonsten sind wir schon hier im Sauerland verteilt und sie würden unsere Gruppen tatsächlich nicht als irgendeine Institution erkennen. Also es ist so, dass wir tatsächlich in ganz normalen Wohngegenden, in ganz normalen Häusern leben Und jedes Kind hat ein Einzelzimmer, es gibt einen großen Küchenbereich, es gibt einen großen Wohnbereich, es gibt ein schönes Außengelände, wo die sich vergnügen können. Und es ist tatsächlich so, dass wir sagen, so normal wie möglich. Also damit es eben nicht so ein Stigma gibt.
Also kann das nur bestätigen, als ich heute Morgen hier hingekommen bin, habe ich auch erstmal suchen müssen. Man hat komischerweise schon irgendwie eine Vorstellung, wie so ein Jugendhaus aussehen müsse. Und es trifft überhaupt nicht zu. Und das ist auch ein ganz, es ist auch schön zu sehen, dass man selber etwas Neues dabei lernt, wenn man hier durch die Gegend fährt für die GFO. Ein paar Zahlen, die mal zeigen sollen, wie wichtig solche Einrichtungen doch sind. 2022 gab es in Deutschland insgesamt rund 10.700 Einrichtungen in Heim. Fallen aber auch noch Jugendzentren und so weiter drunter. Und es wurden 121.000 junge Menschen in Heim bzw. Jugendhäusern betraut. Ich fand das eine enorme Zahl, die ich so gar nicht mir vorgestellt hätte. Jetzt seid ihr ja, wie du gerade schon beschrieben hast, eine relativ große Einrichtung. Glaube ich, über 200 Mitarbeiter oder um 200 Mitarbeiter. Was mich als erstes interessiert, wer kommt denn dann zu euch? Wer nimmt also eure Angebote und Hilfe in Anspruch? Und welche Hintergründe gibt es denn da, was die Familien und Kinder angeht? Kirsten vielleicht?
Ja, die Kinder und Jugendlichen kommen über die Jugendämter zu uns. Die fragen bei uns an, wenn bei den Kindern die ambulanten Hilfen, die in den Familien installiert worden sind, nicht ausreichend waren und eben ein stationäres Setting gefragt wird oder gebraucht wird. Dann fragen die bei uns an und wir prüfen dann, ob wir Plätze frei haben und die Kinder bei uns aufnehmen können. Die Kinder kommen zu uns, weil ja die Situation zu Hause so ist, dass deren Versorgung, Entwicklung, Förderung nicht ausreichend gesichert ist. Manchmal ist es Kindeswohlgefährdung. Die Eltern sind oft auch selber überfordert, brauchen Unterstützung und so kommen die Kinder zu uns.
Wir verstehen uns ganz bewusst als Nahversorger. Also das heißt, es sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die so in 60 Kilometer Umkreis vom Kreis Olpe, von Olpe leben, weil wir eben sagen, okay, wir möchten gerne Elternarbeit leisten. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu früher. Es ist völlig klar, dass Dinge gelaufen sind, die nicht gut waren für Kinder, weil sonst würden Kinder nicht vorübergehend nicht zu Hause leben können. Und trotzdem ist es so, dass wir versuchen, gut mit Eltern zusammenzuarbeiten und dieses Band zur Herkunftsfamilie zu erhalten.
Das ist ja auch unsere große Schwierigkeit, kann ich mir vorstellen. Denn manchmal gibt es ja Geschichten, wo man doch vielleicht auch wütend ist, wo man sagt, mir ist das vollkommen unerklärlich und trotzdem eben die Liebe von Kindern zu ihren Eltern ist meistens so groß. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Im Sinne von, gibt es da sogenannte Elterngespräche, dass man also auch mit den Eltern sich zusammensetzt, um zu gucken, wie konnte es zu einer gewissen Situation kommen?
Ja, das ist natürlich Thema in der Hilfeplanung. Also wenn die Kinder bei uns aufgenommen werden, dann wird es natürlich in regelmäßigen Abständen Gespräche geben, meistens halbjährlich zusammen mit den Eltern, den zuständigen Jugendämtern, gegebenenfalls den Vormundschaften, um zu gucken, ne, welche Ziele zu vereinbaren, wo soll die Reise hingehen. Und das sind auch die Momente, wo man alles rund um Elternkontakte gut planen kann. Die Erfahrung sagt ganz klar, wenn wir die Eltern im Boot haben, die bleiben einfach Eltern für ihre Kinder, dann können wir am meisten auch erreichen in der pädagogischen Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen. Und ja,
ich glaube, du hast recht. Tatsächlich, es ist so viel passiert im Kopf auch der Mitarbeitenden. Also es sind oft Kinder, die haben Dinge erlebt, die Kinder eigentlich nicht erleben sollten. Und trotzdem ist es in den allermeisten Fällen so, dass Eltern ihren Kindern nicht bewusst Schaden zufügen. Also das sind ganz häufig Dinge, wo man wirklich sagen, also im Kopf das entstehen muss und sagen muss, okay, das ist Unvermögen. Oder die Eltern haben es in dem Moment nicht besser gewusst und es nicht so bewerten als, boah, die haben den Kindern bewusst wehgetan. Mhm. Und das ist wenn wir das schaffen, zu sagen, okay, es ist so, es ist nicht alles richtig gelaufen, aber jetzt ist es so, dass wir als Erwachsene zusammen dafür zuständig sind, dass es ihrem Kind hier bei uns gut geht. Mhm. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir, das ist die halbe Miete.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht so in die ganz tiefen Geschichten gehen. Ich will jetzt mal die etwas harmloseren nehmen. Es fängt ja an, dass zum Beispiel man einfach auch als Pärchen oder auch als Alleinerziehende oder Alleinerziehender einfach auch mal überfordert sein kann, wo dann eben aus Grund von emotionaler Belastung Dinge gesagt oder getan werden, die dann, sagen wir mal, dazu führen, dass dann Hilfe in Anspruch genommen werden muss, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also man muss jetzt nicht immer nur die schlimmsten Geschichten, von denen man in der Zeitung oder in den Medien lesen muss, sondern man kann auch mal etwas tiefer gehen und sagen, es gibt Sachen, die eben auch jedem anderen, also jedem passieren können. Das ist keiner gefeit.
Das ist tatsächlich so. Also ich denke, diese Überforderungssituation kennt jeder, der Kinder hat. Der weiß, dass das
auch
so
ist. Auch ohne Kinder bin ich schon überfordert.
Genau. Also das weiß jeder. Und trotzdem ist es so, dass schon die Kinder, die dann bei uns stationär leben und also zu Hause auf Zeit haben, dass da schon auch Dinge vorgefallen sind, die wirklich für die Jugendämter kindeswohlgefährdend oder so waren. Also es gibt viele Hilfen, das hattest du vorhin schon gesagt, die vorgeschaltet sind. Ne? Also wo nochmal geguckt wird, oh, hier ist eine Überforderung, brauchen die zum Beispiel jemanden, der in die Familie kommt? Oder braucht das Kind eine E-Kraft irgendwo? Oder gibt es eine Tagesgruppe? Und von daher, also wenn sich ein Jugendamt oder auch Eltern entscheiden, mein Kind kann, muss vorübergehend woanders leben, dann sind es schon oft härtere Dinge, die passiert sind. Das ist schon so.
Wir hatten jetzt schon mal so ein bisschen eingekreist, wer zu euch kommt, warum, was so Hintergründe sind, wobei wir da jetzt nicht allzu tief gehen wollen, weil das wäre, glaube ich, dann schon wieder ein ganz eigener Podcast. Und wir wollen ja erstmal vorstellen, was eigentlich so eine stationäre Einrichtung für Kinder und Jugendliche ist. Welche Hilfsangebote gibt es hier für die Menschen? Fangen wir mal ganz anders an. Es wird gesagt, okay, ein Kind oder ein Jugendlicher soll hier einziehen, so würde man das ja wohl nennen. Wie sieht dann so eine Ankunft aus und welche Angebote und so weiter bietet ihr dann denjenigen?
Das ist eine spannende Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welcher Brille ich diese beantworten soll. Ich würde gerne in meine Rolle schlüpfen, als ich noch Gruppenleitung war und von der ganz praktischen Aufnahme berichten. Ja, das wird gut vorbereitet. Also wir versuchen vorher mit Eltern zu sprechen, die schon mal auch als Experten ihre Kinder abzuholen, zu fragen, wie können wir den Tag gut gestalten? Im besten Fall lernen wir die Kinder natürlich vorher kennen. Man kann das Lieblingsessen des Kindes für den Tag schon vorbereiten. Wir arbeiten mit dem...
Sind meistens Pommes, oder?
Ja. Nee, das
Nudeln werden auch
Nudeln, Entschuldigung.
Pizza schon, ja, wir bewegen uns ein bisschen beim Fastfood, aber nicht nur Pommes. Ja. Also bereiten das so ein bisschen vor. Wir arbeiten mit dem Bezugserzieher-System. Das heißt, eine der pädagogischen Mitarbeitenden ist besonders für das Kind zuständig, im besten Fall dann auch an dem Tag im Dienst und kann das gut begleiten. Ja, und wir bereiten auch die Wohngruppenkinder natürlich darauf vor, damit ja, die kennen alle dieses Gefühl, wir kommen hier an und sind natürlich auch Experten für diese Situation, sodass sie da oft sehr empathisch mit den Kindern oder Jugendlichen sind, die dann an dem Tag zu uns kommen. Ja, und dann kommen die an und werden erstmal gut durch den Tag begleitet. So.
Das ist schon irre. Alle Kinder wissen, egal wie lange die bei uns leben, alle Kinder wissen genau zu sagen. Die wissen zum Teil wirklich, was die Mitarbeiter an dem Tag für Klamotten anhatten. Die wissen genau, wer im Dienst war. Die wissen genau, was wer gesagt hat. Die wissen genau, weil das ist wirklich so ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis für die.
Ich finde das natürlich auch toll, dass die Gruppen darauf vorbereitet werden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo hinkommt und man hat das Gefühl, ich kenne es jetzt nicht so, ich bin nur mal hängen geblieben und dann musste ich in die neue Klasse da eintreten. Das würde ich auch bitte nicht vergleichen. Aber wenn dann eben, stelle mir das immer auch schwierig vor, weil wenn ein Neuer kommt, kann ja auch schon vielleicht das Gefühl kommen, es es beginnt ja immer eine neue Chemie in der Gruppe. Das heißt, manche werden dann sagen, ist jetzt mein Platz in der Gruppe irgendwie gefährdet? Bin ich noch der ich bin? Oder rutsche ich auf eine andere Position? Wie geht ihr da so vor, dass da, sagen wir mal, von beiden Seiten keine Ängste bestehen?
Ich sag mal, diese Kämpfe gehen dann natürlich los. Das dauert aber meist ein bisschen. Also es ist schon so, dass unsere Kinder wirklich sehr, sehr einfühlsam sind, weil alle wissen, was bedeutet das tatsächlich, wenn ich nicht mehr zu Hause leben darf. Und deshalb sind die am Anfang sehr, sehr vorsichtig und dann gehen die ganz normalen Gruppendynamiken los. Also dann geht das los, bin ich noch die Nummer eins und wer hat die rote Laterne und wer, also das ist tatsächlich jedes Mal, wenn jemand einzieht oder auszieht, ist das also ganz normale Gruppendynamik, genau.
Wie sieht also schon mit der
Klar. Und das macht aber ganz viel mit einer Gruppe, denn ein Einzug geht immer ein Auszug voraus. Das heißt, es verändert sich im Gruppensetting wirklich richtig viel und welche Dynamik in Gang kommt, das weiß man immer erst so nach einer gewissen Zeit. Und das ist, finde ich, auch oft sehr spannend zu beobachten.
Ja, es ist ja was anderes, aber es gibt ja auch beim Sport, wenn man in einer Mannschaft ist, der eine geht, der andere kommt und dann beginnt sofort eine neue Dynamik sich zu entwickeln. Das ist aber auch spannend, muss man mal sagen. Bevor ich jetzt noch, wollte ich jetzt fragen, was so die Ziele und noch die Angebote sind, aber ich stelle mir das ja auch spannend vor. Das sind ja verschiedene Altersgruppen hier. Wie alt ist so der Jüngste? Wie alt so der Älteste?
Also wir haben mittlerweile zwei Gruppen für kleine Kinder. Das heißt, da dürfen wir tatsächlich schon ab 4 Jahren aufnehmen. Ja. Normalerweise sollten Kinder erst ab 6 Jahren in Gruppen leben dürfen. Vorher wird immer geguckt, wenn die nicht in ihrer eigenen Familie leben können, ob es eine Pflegefamilie gibt, ob es in der Verwandtschaft also Menschen gibt, die das Kind aufnehmen können, also eher in so familiären Settings. Allerdings gibt es mehr und mehr Kinder, die einfach auch im Alter von 4 Jahren schon 3 oder 4 Familien durch haben. Und da muss man nicht bis 6 Jahre nochmal 2 versuchen. Also das sind tatsächlich so, das ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass es da Bedarfe gibt. Und ansonsten sind so, also das sind diese Gruppen für kleine Kinder. Und ansonsten haben wir Gruppen von 6 bis 18-Jährigen, also die dürfen in den Gruppen alt werden, wenn, also erstmal das oberste Ziel ist immer zu prüfen, ob es eine Rückführung nach Hause geben kann. Deshalb ist der durchschnittliche Verbleib im Josefshaus auch tatsächlich nur bei so 2 Jahren. Trotzdem haben wir Kinder und Jugendliche, wo wir immer sagen, das sind so unsere Josefshauskinder, die wirklich bei uns groß werden und die bei uns beheimatet sind. Und die können das tatsächlich bis zum Auszug ist eigentlich, also sehen die Konzepte vor. Aber wir haben auch 3 Jugendwohngruppen. Wir haben ein sozialpädagogisch betreutes Wohnen für junge Menschen, also schon ab Volljährigkeit, wo es möglich ist, wenn die sagen, boah, ey, mir ist jetzt hier ehrlich dieses kleine Dorf, da fällt mir die Decke auf den Kopf und ich brauche mal die Stadt Olpe. Also, dass wir da sagen können, okay, dann geht auch nochmal ein Wechsel in die Jugendwohngruppe oder ins SBW. Also da gucken wir sehr, sehr individuell. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf die Frage nach dem Ziel. Also wir möchten Kindern Schutz gewähren, wir möchten Kindern Förderung gewähren, wir gucken, ob es eine Rückführung nach Hause geben kann. Aber ansonsten gucken wir sehr, sehr individuell. Also was braucht der Einzelne, um sich gut entwickeln zu können?
Wie geht ihr da vor? Was habt ihr so für Angebote, so als Beispiel, um zu sagen, ja, wenn der eine das braucht, da können wir ein bisschen hinterhergehen. Vieles werdet ihr wahrscheinlich auch in Gruppen lösen müssen, weil so viel Zeit ist ja gar nicht immer in Einzelsachen, etwas zu bearbeiten, oder?
Ja, durch den sehr individuellen Blick auf die Kinder und vor allen Dingen durch unsere dezentrale Organisation der Einrichtungen setzen wir ganz viel auf Normalität. Also wir schauen, dass wir die Kinder so normal wie möglich in einen Alltag integrieren. Das heißt, wir binden die in die ortsansässigen Vereine an. Wir gucken, was kann ein schönes Hobby für dich sein. Beschäftigung ist das A und O. Also Kinder, die nichts zu tun haben, kommen auf doofe Gedanken. Und wir haben im Josefshaus auch einfach richtig schöne Angebote. Also einen sehr großen aktiven erlebnispädagogischen Bereich, wir haben die tiergestützte Pädagogik. Und auch da gucken wir, wie wir die Kinder da einbinden können, um die ja gut
müsst zu ihr dann unterstützen. Auch samstags und sonntags auf irgendwelchen Fußballplätzen stehen oder in irgendwelchen Hallen, weil einer von euren Kindern oder von euren Jugendlichen im Verein ist?
Ja, ganz klar. Und im Moment auch auf ganz vielen Karnevalsveranstaltungen, ach, weil die auch in Gasen unterwegs sind und tanzen. Die Fußballturniere, Grünradturniere und. Also da gibt's, das ist so vielfältig bei der großen Anzahl unserer Kinder und Jugendlichen. Ja.
Ich steigere man natürlich auf seine eigenen Fußballkenntnisse. Also eine große Anzahl von, das ist ja jetzt, sind ja Menschen, die zusammen wohnen, aber jetzt natürlich noch unterschiedliche Altersgruppen. Ich weiß nicht, wie groß ist der Kontakt zwischen den Jüngeren und den Älteren? Ist der dann da oder sind die doch sehr getrennt voneinander?
Nee, wir haben schon so Gruppen, wo es sehr, also wo eine große Altersspanne ist. Das haben wir schon. Wo wir dann auch gut gucken müssen, was haben wir für Angebote. Also wir versuchen schon auch in der im Belegungsmanagement zu gucken, dass wir jetzt zum Beispiel nicht nur einen Kleinen in der Gruppe haben mit 15-, 16-Jährigen, sondern dass man da sagt, okay, da braucht immer auch ein Gegenüber. Aber wenn man eben so Gruppen hat, wo man eine Altersspanne von 8 bis 16 oder 17 hat, muss man halt auch gucken, dass man für beide, für alle Gruppen auch was anbieten kann. Also wir haben dann oft, dass wir sagen, okay, wir machen für die Großen noch ein Zockerzimmer oder es gibt zwei Gruppenrunden, einmal für die Kinder und einmal für die Jugendlichen, weil die Themen und auch die Interessen völlig anders sind. Also so, da muss man wirklich dann gucken, dass man das gut unter einen Hut kriegt, dass sich keiner vernachlässigt fühlt.
Ich hab da noch ein gutes Beispiel zu. In einer meiner Wohngruppen haben die zum Beispiel in den Herbstferien eine Kurzfreizeit gemacht und dann sind mit den Kleineren in so einen Ferienpark gefahren und mit den größeren Mädels nach Marburg und das war dann mehr so eine Kultur- und Shoppingreise, also das wirklich so ein bisschen ans Alter angepasst und die Mädels da abgeholt, wo sie so stehen.
Ich frage deswegen auch, ich mir vorstellen kann, wenn es dann eben doch mal unterschiedliche Altersgruppen, Konflikte sowieso passieren. Mit Konflikten, wie geht ihr da um? Ich meine, ihr seid ja in dem Moment nicht die Erziehungsprägung. Man würde ja sagen, du bist nicht meine Mutter, du bist nicht mein Vater.
Ja, das hören wir auch schon.
Wie reagiert man da drauf?
Auch das sehr unterschiedlich, also oder sehr individuell. Es kommt immer drauf an. Also ich finde, es darf auch sein, Das kommt in den besten Familien vor, dass man sich streitet und dass auch mal Türen fliegen und dass man auch mal einfach sauer sein darf oder sich ungerecht behandelt fühlen darf und. Da sind wir Pädagogen oft so, dass wir da gerne möchten, dass alles wieder harmonisch ist und so. Aber ich finde, das gehört einfach zum Leben auch dazu. Und das sollte man dann auch nicht überbewerten. So. Aber es gibt natürlich schon auch Konflikte, wo wir immer wieder gucken müssen, wie kriegt man es aufgelöst? Also, und da geht es um Wertevermittlung. Da geht es einfach darum zu sagen, wir möchten nicht, dass wir hier aggressiv miteinander sprechen. Wir haben hier bestimmte Werte, dass wir uns nicht gegenseitig beschämen, dass es keine Schimpfworte gibt. Natürlich gibt es die immer mal, aber trotzdem muss man dann einfach klar Standpunkte vertreten und dann einfach mit denen Kindern und Jugendlichen in die Auseinandersetzung gehen und gucken, wie kriegt man es jetzt wieder hin. Wichtig ist, finde ich, Fehlerfreundlichkeit. Wir sind alles Menschen, es darf mal passieren, dass ich auch mal daneben liege. Aber dann muss ich auch gucken, dass wir es wieder gut auf die Reihe kriegen. Genau.
Ich kann mich da gut dran erinnern, dass wir, wie du gerade sagst, es passiert in besten Familien, ich glaube, jeder Familie, knallt es mal, da kommt immer der Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, sagt ihr den auch? Könnt ihr den hier auch sagen, oder?
Nee. Den denkt vielleicht der ein oder andere, aber sagen wir jetzt nicht so pädagogisch.
Ab welchem Alter muss man hier so raus? Also, man wird ja wahrscheinlich nicht bis zur Heirat und bis zur Rente hier bleiben. Wann sagt ihr so, jetzt wird es mal Zeit, dass du dir meine Wohnung so ist? Weil man kann ja auch, wenn man es hier schön findet, sagen, warum ziehe ich denn aus? Ist ja nett hier. Zwar wenig Miete.
Da hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren wirklich was verändert. Es war früher so, dass mit 18 schon klar war, da wird die Hilfe beendet. Und das hat für einen Riesendruck oft bei den Jugendlichen gesorgt. Durch die Reform des SGB VIII hat sich das wirklich verändert. Und ab 18 haben die Jugendlichen Anrecht auf Hilfe für junge Volljährige. Und das verschafft ihnen ein bisschen Zeit. Und das ist gut so, weil mit dem individuellen Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen können wir die letzte Phase an Verselbstständigung oft noch trainieren durch einen Wechsel ins sozialbetreute Wohnen zum Beispiel und die gut ins Leben schicken.
Was ich direkt dann anschließend fragen möchte, gibt es dann, also ihr habt ja gesagt, es gibt noch so eine Nachbetreuung, dass die also noch so ein bisschen begleitet werden, wenn die auch auf eigenen Füßen stehen, aber gibt es so, dass sich dann so eine dauerhafte Beziehung bildet, dass also Leute immer noch mal reinkommen und sagen, Mensch, wie geht's euch denn? Ich mache jetzt gerade das, das ist meine Frau, das ist mein Mann oder sonst was. Dass man so eine fast lebenslange Beziehung zueinander aufbaut.
Ja, das gibt es und das ist richtig schön. Also ich habe zu wirklich vielen, ich habe in einer Mädchenwohngruppe gearbeitet, also zu vielen Mädchen, jungen Frauen noch Kontakte, dass das ist sehr schön auch zu sehen, wie die sich entwickeln. Also das geht dann von den Mädchen aus. Also ich bin da nicht proaktiv, sondern reaktiv unterwegs. Aber freue mich immer, wenn ich was über die Mädels mitbekomme. Und manchmal ist es auch so, dass die, ja, dann wird man eben angerufen, die Kürbissuppe, die du immer gemacht hast, wie mache ich die? Oder ich habe den und den Fleck in der Wäsche, wie kriege ich den denn raus? Also so ganz handfeste Themen, aber manchmal melden sie sich auch wirklich, wenn es ihnen einfach gar nicht gut geht. Mhm. Und das sind natürlich die wertvollen Momente, wo man nochmal unterstützend begleiten kann.
Das Rezept zur Kürbissuppe gibt es dann demnächst bei Facebook. Jetzt hatte ich gelesen, dass du, liebe Eva, 25 Jahre Jugendhilfe, also feierst in der Jugendhilfe zu arbeiten. Dazu natürlich auch herzlichen Glückwunsch. War das die richtige Entscheidung vor 25 Jahren damit?
Ich habe immer gesagt, einmal Heimerziehung, immer Heimerziehung. Okay. Das ist tatsächlich so, ja.
Was wäre so, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre dein größter Wunsch, was jetzt, sagen wir mal, solche Einrichtungen angeht, dass ob in der Politik oder innerhalb der GfO oder allgemein in der Gesellschaft, das wäre so dein Wunsch, wo du sagst, das fände ich toll.
Also ich finde tatsächlich toll und wichtig, dass die Arbeit, die wir leisten, auch Lobby bekommt. Also dass wirklich auch nochmal geguckt wird, dass also unsere Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Und es sind wirklich unglaublich viele Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen. Wir hatten im letzten Jahr 400 Aufnahmeanfragen, von denen wir 30 bedienen konnten. Mhm. Das heißt, es sind 370 Kinder, die einfach ja weitergeschickt wurden oder und dass da einfach gesehen wird, dass das unglaublich wichtige Arbeit ist, dass gesehen wird, dass Kinder nicht einfach, weil die keinen Bock haben oder sonst was, mal quer im Stall stehen, sondern dass das immer Gründe hat. Und dass man da, ja, einfach eine Lobby für unsere Kinder.
Du hast auch bestimmt irgendwann Jubiläum, deswegen darfst du dir natürlich auch was wünschen.
Ja, ganz aktuell wünsche ich mir, dass wir viele gute Menschen finden, die bei uns arbeiten wollen und unsere Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten mit viel Fachlichkeit und Herz. Und ja, für dieses Arbeitsfeld und die, wie ich finde, sehr nahe Arbeit an den Kindern und Jugendlichen brennen.
Das wäre vielleicht ein anderes Thema mal. Wir sind nämlich zum Abschluss gekommen. Herzlichen Dank. Das war wirklich eine spannende Sendung. Fand ich sehr, sehr toll mit euch. Herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen.
Ja. Danke, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank. Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe von GfO Lebenslinien. Und ich beende diese Sendung wie immer mit dem großartigen Satz von Joe Strummer. The future is unwritten.